Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen.
Deutschland. Die Industrie kommt nicht zurecht in Schwung. Eurozone. Hohe Zinsen für länger. Währungen im Fokus. Beeindruckend starker polnischer Zloty und eine beeindruckend schwache türkische Lira. Ja, Uli, lass uns wie üblich mit Deutschland starten. Und zwar würde ich ganz gerne mit dir auch über die technische Rezession reden. Die hattest du letztens mit Sebastian schon im Podcast. Und da ging es auch darum, dass die Industrie da einen größeren Anteil dran hat als die Dienstleistungen, die noch relativ gut laufen. Und man hatte nun von den Daten zur Industrieproduktion im April auch eine leichte Entspannung erhofft. Und mit plus 0,3 war sie zwar nicht so hoch wie erwartet gestiegen, aber zumindest leicht. Und der negative Wert im Vormonat wurde gleichzeitig von minus 3,4 auf minus 2,1% revidiert. Und da würde mich jetzt sehr interessieren, ob du das als positives Signal siehst oder wertest. Oder blickst du eher auf die Auftragseingänge der deutschen Industrie? Denn die sind erneut gesunken, obwohl sogar ein Anstieg erwartet wurde.
Ja, man kann dazu sagen, Carina, dass die Industrieproduktion natürlich immer rückblickend ist, weil wir ja dann die Zahlen über die Industrieproduktion aus dem letzten oder vorletzten Monat sprechen und diese Zahlen veröffentlicht werden. Für die Auftragseingänge sind das natürlich auch die Auftragseingänge, dann die in der Vergangenheit getätigt wurden, aber diese Aufträge müssen ja dann in der Zukunft abgearbeitet werden. Und insofern ist die Industrieproduktion selbst immer rückblickend und die Auftragseingänge sind dann sozusagen vorausschauend. Deswegen sind für, wie entwickelt sich die Wirtschaft nach vorne, die Auftragseingänge fast hier entscheidender als die Industrieproduktion, wenngleich man sagen muss, die Veränderungen sind typischerweise ja nicht gravierend dann von Monat auf Monat. Nichtsdestotrotz ist es so, wie du beschrieben hast, die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie ist nach wie vor ausgesprochen schwach. In den Servicebereichen ist sie besser, sogar sehr gut. Das ist ein durchaus bemerkenswertes Auseinanderklaffen zwischen diesen beiden Bereichen. Und da wir aber immer noch in Deutschland einen ganz gehörigen Anteil an industrieller Produktion am Bruttoinlandsprodukt haben, ist wohl davon auszugehen, dass das Wachstum nicht allzu stark werden wird in diesem Jahr. Also ich glaube, wenn wir eine schwarze Null am Ende schreiben, dann können wir nicht ganz undankbar sein.
Ja, kürzlich kam auch die deutsche Handelsbilanz für April. Die Ausfuhren lagen mit plus 1,5% über dem Vorjahresmonat. Und insbesondere die Ausfuhren nach China haben mit über 10% dazu beigetragen. Das hätte ich jetzt ebenfalls als etwas positives Zeichen gewertet. Wie siehst du das?
Ja gut, China schwächelt ja nach wie vor ein Stück weit. Man ist da euphorisch ins Jahr gestartet. Mittlerweile hat sich auch in China eine gewisse Ernüchterung breitgetan. Insofern würde ich das nicht überschätzen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, Carina, wir haben 8,5 Milliarden Euro nach China im März exportiert. Die USA liegen aber über 13 Milliarden, die Europäische Union bei fast 72. Selbst das Vereinigte Königreich liegt ungefähr auf dem Niveau der Volksrepublik. Also da sieht man, natürlich ist China für uns wichtig. Natürlich sind auch die Zuwachsraten hier wichtig. Aber die ganz großen Blöcke sind natürlich die Vereinigten Staaten und vor allen Dingen Europa. Und wenn sozusagen die westlichen Industrienationen hier ein Stück weit schwächeln, dann hat das Auswirkungen auf Deutschland und auch den deutschen Export.
Ja, ich komme nachher noch mal ganz kurz auf China zurück und würde jetzt aber gern erstmal Richtung Eurozone weiter blicken. Also die Erwartungen unserer Research-Abteilung an die Zinsentwicklung hat sich leicht geändert. Erste Zinssenkungen werden nun später erwartet, erst im Herbst 2024. Und als Ziel danach wird für Ende 25 nicht mehr ein neutraler Satz von 2%, sondern neu noch 2,5% erwartet. Also im Prinzip die Erwartung, die hohen Zinsen, deren Peak auch der Erwartung nach noch nicht erreicht ist, noch länger zu haben. Die Inflation macht eigentlich gute Fortschritte, also sank im Mai zum Beispiel stärker als erwartet, auf 6,1%. Wieso werden die hohen Zinsen dann länger benötigt als bislang gedacht? Wie siehst du das, Uli?
Ja, zum einen muss man natürlich beim neutralen Zins ein Stück weit vorsichtig sein. Das ist ja eher ein theoretisches Konstrukt. Man kann das nicht ablesen und es wird sich ganz heftig unter Volkswirten darüber gestritten, wo denn der neutrale Zins nun liegen könnte. Also wie gesagt, da will ich nur sagen, muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen. Die Inflationszahlen, hast du recht, auf der Headline, also die Gesamtinflation ist deutlicher zurückgekommen, allerdings ist die Kernrate der Inflation, und die ist ja viel wichtiger noch, auch für die Notenbanken, nicht so stark zurückgekommen. Sie wird möglicherweise auch wieder ein Stück weit ansteigen, weil wir im letzten Jahr doch einige Sondermaßnahmenregeln hatten, die gegen diese hohen Energiepreise gerichtet waren und nun auslaufen. Ich erinnere an den Benzinzuschuss, ich erinnere an das 9-Euro-Ticket. Ähnliche Maßnahmen gab es auch in anderen europäischen Ländern. Also hier ist, glaube ich, Vorsicht geboten, ob die Inflation, vor allen Dingen die Kernrate der Inflation, also so weit heruntergehen wird in Zukunft oder ob sie nicht sogar ein Stück weit steigen wird. Und vor dem Hintergrund wird eben erwartet, und ehrlich gesagt tue ich das schon ein bisschen länger, dass die Zinsen länger hoch bleiben, als das vielleicht von manch einem am Anfang dieses Zinszyklus erwartet worden war. Wir erwarten, dass die Europäische Zentralbank mindestens noch 2 Zinsschritte unternehmen wird. Das Risiko liegt eher, Risiko in Anführungsstrichen, also die Möglichkeit der Fehlprognose liegt eher darin, dass sie sogar auf 4 oder sogar 4,25 Prozentpunkte bei den Einlagesätzen gehen wird, und das hat eben damit zu tun, dass wir jetzt doch in einem gewissen Maße Zweitrundeneffekte sehen und nochmal diese Kernrate der Inflation eben relativ hartnäckig ist.
Lass uns rübergehen Richtung USA. In den USA rechnen Ökonomen schon seit längerem mit dem Eintritt einer Rezession. Also verschiedene Daten wie zum Beispiel die inverse Zinsstrukturkurve deuten das an, aber auch unsere Kollegen sehen das als eine ganz logische und unvermeidbare Folge von erst dem größten Anstieg der Geldmenge in Jahrzehnten, gefolgt von der höchsten Inflation in Jahrzehnten und nun dem aggressivsten Zinsanstieg in Jahrzehnten. Erwartest du auch ein solches Hard Landing?
Ehrlich gesagt nicht. Glaube auch, dass die Kollegen da mittlerweile Abstand von nehmen. Wir erwarten einen Abschwung in den Vereinigten Staaten, wobei sich die Wirtschaft wirklich erstaunlich gut hält. GDP Now beispielsweise, der Fed Atlanta für das zweite Quartal, prognostiziert im Moment 2,2%. Das darf man nicht 1:1 übertragen, aber im zweiten Quartal scheint doch das Wachstum wieder relativ robust zu sein und stärker als von vielen erwartet worden war. Man muss auch ein bisschen aufpassen, Carina, bei der Zinsstrukturkurve. Das darf man nicht allzu mechanisch sehen. Es ist eine notwendige, aber eben keine ausreichende Bedingung für eine Rezession. Wir reden schon länger über eine inverse Zinsstrukturkurve. Das hängt auch mit dem Potenzialwachstum nach vorne zusammen. Aber wie gesagt, unterm Strich erwarten wir schon, dass die Verschärfung der Finanzierungskonditionen dann letztlich auch auf die Wirtschaft durchschlagen und zu einer schwächeren Konjunktur führen werden. Wir haben auch schon ein paar Pleiten in den Vereinigten Staaten gesehen, wenn man sich so Indikatoren anguckt, wie beispielsweise Verpackungsmaterial, Pappe, stark rückläufig in den letzten Monaten. Und daraus sieht man schon, dass die Wirtschaft nicht mehr ganz so rund läuft. Der Arbeitsmarkt, der ja nochmal sehr, sehr gut war, ist immer ein nachlaufender Indikator, und insofern, ja, unter dem Strich erwarten wir, dass die Zinspolitik wirkt und dass wir eine milde Rezession kriegen können, dann zum Jahreswechsel 2023/24.
Ja, es kommt auch bald wieder eine FED-Sitzung. Der Markt ist lange davon ausgegangen, dass da am 14.06. nach 10 Zinsschritten nun eine Zinspause eingelegt wird. Jetzt hat aber Kanada etwas überraschend die Zinsen erhöht nach langem Pausieren, und auch in Australien waren einige nicht von dem stattgefundenen Zinsschritt nach oben ausgegangen. Dadurch steigt plötzlich die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsanstieg diesmal wieder und eben den extrem oder wieder recht positiven Arbeitsmarktbericht Anfang Juni hast du schon erwähnt. Also wie siehst du das für die kommende FED-Sitzung?
Ja, ich glaube, dass die Fed, also das FOMC, Geldpolitischer Rat der amerikanischen Notenbank, im Juni jetzt zuerst mal pausieren wird. Das preist auch der Markt ein. Hier ist sicherlich, was die Fed angeht, eine deutlich höhere Sensibilität für den Markt gegeben, als das, will er keinem zu nahe treten, aber als das in Kanada oder in Australien der Fall ist. Der Markt rechnet damit, dass die Fed pausieren wird. Ich glaube das auch. Aber dann ist eben die Frage, ob im Juli nicht ein Zinsschritt kommt. Das wird von den Märkten erwartet und sollte die Wirtschaft, vor allen Dingen im Servicebereich, auch der Arbeitsmarkt und die Inflation, wir kriegen ja auch diese Woche noch Inflationszahlen, doch nach oben überraschen, dann wird sicherlich im Juli spätestens noch eine Zinsanpassung kommen, so dass wir dann Richtung 5,5% in den Fed Funds gehen werden.
Genau, und erkennen wird man es dann wahrscheinlich am Markt eher in den Forwards, was so über das Jahr hin passiert. Das ist ja das, wo sich es auch am meisten abgespielt hat zuletzt. Da ist jetzt die geringste Zinssenkungserwartung aktuell zum Jahresende zu verzeichnen. Gell?
Ja, das ist auch erstaunlich, dass wir drei Zinsschritte nach unten im zweiten Halbjahr hatten, die der Markt eingepreist hat, noch im Mai. Und mittlerweile sind wir von diesem erhöhten Niveau, was der Markt, wie gesagt, mit der Juli-Zinsanpassung dann einpreist, nur noch bei einem Schritt nach unten. Also, dass man zum Jahresende in etwa da liegt, wo wir jetzt sind. Da hat sich schon gewaltig viel getan und das erkennt man ja auch dann im Euro-Dollar-Verhältnis zum Beispiel.
Ja, jetzt würde ich gerne noch über ein Land sprechen, über das wir gar nicht so häufig sprechen, nämlich Polen. Seit Oktober 22 ist der Leitzins unverändert und mit seither ringsum tendenziell eher gestiegenen Zinsen verringert sich der Zinsvorteil für Investoren zunehmend. Und trotzdem kennt der Wechselkurs in den letzten paar Monaten fast nur eine Richtung und der polnische Zloty steigt und steigt. Die Inflation ist nach wie vor hoch, auch wenn sie im Mai von 14,7 auf 13% gesunken ist. Wie viel Anteil an diesem Rückgang hat aber wohl dieser starke Zloty, der Importe von Energie und Lebensmitteln billiger macht? Und kann er weiter zulegen, nachdem das BIP im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken ist? Und beziehungsweise oder kommen vielleicht Zinssenkungen, die ihm Einhalt gebieten?
Ja, das ist sicherlich nicht auszuschließen, dass die polnische Nationalbank irgendwann auf die Zinsbremse mal wieder tritt. Bruttoinlandsprodukt wird für dieses Jahr mit nur 0,9% plus erwartet. Das ist vielleicht im europäischen Vergleich noch ganz ordentlich, aber natürlich insgesamt doch recht bescheiden. Du hast recht, der Zloty ist stärker geworden seit Anfang des Jahres, aber auch schon davor einige Monate. Wir haben mittlerweile den Höchststand seit Dezember 2020 erreicht. Das liegt wohl daran, dass es nach wie vor Überschüsse auf der Leistungsbilanz gibt, aber auch die ausländischen Direktinvestitionen nach Polen weiter gestiegen sind. Durchaus bemerkenswert für ein Land, was direkt an die Ukraine grenzt und wo man erwarten würde, dass die Unternehmen doch eher vorsichtig sind und die Unsicherheit meiden. Aber nein, es wird also offensichtlich in Polen weiter investiert. Vielleicht auch mit Blick auf die Wahlen, die ja im Oktober stattfinden, sehr spannend sein werden, weil ja die PiS zum ersten Mal einen, in Anführungsstrichen, echten Gegner hat. Und von daher kann es sein, dass auch mit Blick auf die Wahlen hier der Zloty ein Stück weit zugelegt hat.
Jetzt kommen wir zu einer Währung, die bei der das Gegenteil passiert. Ich würde gerne, auch wenn es sie in der letzten Zeit schon überdurchschnittlich viel im Podcast war, würde ich sehr gerne nochmal über die Türkei sprechen. Also wir hatten ja Wahlen im Mai, deshalb wurde auch schon öfter über die Türkei gesprochen. Aber letzte Woche ging es für die türkische Lira über 10% abwärts. Deshalb würde ich eben gerne nochmal in diese Richtung blicken. Wir haben neuen Finanzminister, wir haben eine neue Zentralbankchefin. Die starke Kursbewegung jetzt hat vermutlich nicht mit diesen beiden zu tun, sondern eher damit, dass die türkische Zentralbank die Kursunterstützung fürs Erste eingestellt hat. Oder es scheint so, als hätte sie es eingestellt. Also man traditionell äußert sie sich da nicht zu Interventionen, aber man hat eben beobachtet, dass die Staats- Banken, die staatlichen Banken, eben nicht mehr gekauft haben. Insbesondere am Mittwoch, den 7.6., da ist auch die größte, die größte Kursbewegung hat da stattgefunden. Also wie wirkt sich dieser Verfall der Währung denn jetzt auf die türkische Wirtschaft aus und was passiert jetzt mit diesen neuen, mit neuem Finanzminister, mit neuer Zentralbankchefin? Gibt es vielleicht auch einfach keine Währungsreserven mehr für Lira-Käufe? Lass uns da mal ein bisschen drauf blicken aus deiner Sicht.
Ja, der Lira-Verfall hat schon wirklich erstaunliche Züge angenommen. Wir lagen um den Wahltermin noch bei etwa 20 Euro Türk-Lira. Mittlerweile liegen wir bei über 25 Türk-Lira, die man zahlen muss für einen Euro. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, als ich in der Türkei war, war es irgendwie so um die 3 herum. Also das ist schon ein sehr bemerkenswerter Verfall. Man hatte gehofft, dass mit der Ernennung des Finanzminister Simsek und der Notenbankgouverneurin Erkan etwas Ruhe eintritt. Das ist bisher nicht gelungen. Extrem wichtig wird sein der 22.06., wenn die Notenbank wieder zusammentrifft. Also das Datum muss man sich, glaube ich, im Kalender anstreichen, wenn man mit der Türkei zu tun hat. Denn Erdogan hat im Wahlkampf immer wieder betont, dass seine Sicht auf die Geldpolitik die richtige ist und hat nicht den Eindruck vermittelt, dass er davon abweichen möchte. Nichtsdestotrotz, und Karina, du hattest es angesprochen, die Währungsreserven sind noch welche da, aber sie sind eben deutlich zurückgegangen, haben sich in den letzten Monaten von 75 bis 80 Milliarden auf etwa 60 Milliarden reduziert. Wir hatten mal einen Höchststand 2013 bei knapp 115 Milliarden. Man hat Gold verkauft im letzten Jahr relativ umfangreich. Also all das kann wahrscheinlich in der Weise nicht durchgehalten werden. Und will man dann die Türk-Lira stützen, dann müssten eben tatsächlich die Zinsen vom heutigen Niveau von 8,5%, die Inflation liegt ja bei knapp 40%, also müsste dieser Leitzins angehoben werden. Wie gesagt, da werden wir dann im Laufe des Monats mehr erfahren und ich befürchte, wenn das nicht passiert, dass dann die Türk-Lira weiter verfallen wird. Es gibt erste Analysten, Brokerhäuser, die sogar von 30 zum Euro beziehungsweise in einer ähnlichen Größenordnung auch zum Dollar sprechen.
Ja, wobei der Markt, glaube ich, auch eine recht hohe Hoffnung an eben die neue Zentralbankchefin und den Finanzminister hat, dass es eben eine Änderung der Zinspolitik gibt.
Es ist richtig, aber die muss man natürlich dann auch durchsetzen und da scheint es ja doch Zweifel zu geben, denn ansonsten würde die Türk-Lira ja nicht in den letzten Tagen weiter, trotz der Ernennung der beiden genannten Personen, nicht so weiter verfallen, wie es tut.
Ja, also wirklich spannende Wochen vor uns, was das anbelangt. Genauso wie hinter uns hier bezüglich der Türkei. Ja, ich habe vorhin kurz angedeutet, dass ich ganz kurz auch über China noch sprechen werde. Und du hast es auch schon ein bisschen durchblicken lassen. Die Exporte sind im Mai gegenüber dem Vorjahr stark eingebrochen. Also jetzt die Exporte von China. Und zwar mit minus 7,5%. Und es wurde zwar ein Rückgang erwartet, aber viel geringer. Also wieso ist denn die chinesische Wirtschaft noch nicht wieder auf gewohnten Niveaus unterwegs?
Ja, man hat ja im Moment wieder 65 Millionen Corona-Kranke oder Infizierte pro Woche. Das scheint doch ein Stück weit auf die Stimmung zu drücken, nachdem eben 3 Jahre lang gesagt worden ist, wie schwierig doch Corona sei. Die Verläufe scheinen relativ mild zu sein, aber offensichtlich überwiegt doch bei dem einen oder anderen hier die Vorsicht. Also insgesamt muss man sagen, dass China eben mit sehr viel Hoffnung in das neue Jahr gestartet ist, 2023, vor dem Hintergrund, dass die Corona-Maßnahmen aufgehoben werden, auch der Volkskongress der Kommunistischen Partei hat das bestätigt. Es gab im April nochmal eine Politbüro-Sitzung, in der Xi Jinping doch sehr deutlich auch dafür geworben hat, die Wirtschaft wieder anzuschieben und vor allen Dingen auch ausländische Direktinvestitionen anzuziehen. Zwischendurch gab es dann wieder andere Entscheidungen, Informationsgesetz etc. pp., die das ein Stück weit konterkarieren, und somit herrscht eben nach wie vor eine gewisse Verunsicherung, wohin denn China will und die Kommunistische Partei will. Das ist offensichtlich in China ja gar nichts Neues, dass sozusagen die einzelnen Säulen ihre Maßnahmen durchziehen und man dann in der Gesamtschau ja etwas verunsichert ist, was denn nun konkret beabsichtigt ist. Ich glaube, man muss China insgesamt zwischen strukturell und konjunkturell unterscheiden. Strukturell hat China sicherlich einige Themen, die es bearbeiten muss. Allen voran die Demografie, aber auch natürlich die Produktivität, die schon seit Jahren sinkt, und damit eben insgesamt auch das Potenzial, mit dem man wachsen kann überhaupt. Konjunkturell gehe ich aber davon aus, dass die Stimmung im Moment schlechter ist als die Konjunktur selbst und dass China dann im zweiten Halbjahr auch entsprechend zulegen wird. Dort sind Wachstumsraten von durchaus 8% möglich. Wir gehen ja nach wie vor davon aus, dass es im Gesamtjahr um die 6% sein wird. Und wenn man dann das erste Halbjahr aufholen, muss es eben im zweiten Jahr Halbjahr etwas mehr sein. Ich, wie gesagt, halte das für durchaus möglich, denn die Märkte scheinen ein Stück weit zu übertreiben. Die Stimmung ist schlechter als die Lage. Die Regierung hat die Möglichkeit, nachzubessern. Die Inflation ist nach wie vor sehr niedrig und auch die geopolitischen Themen scheinen teilweise zumindest negativer diskutiert zu werden, als sie tatsächlich sind. Zumindest gab es jetzt in der jüngeren Vergangenheit doch einige Kontakte wieder zwischen den Vereinigten Staaten und China. Der Außenminister Blinken wird wohl auch nach China reisen. Zumindest haben sich die Wahrscheinlichkeiten hier deutlich erhöht. Und vor dem Hintergrund würde ich schon erwarten, dass die Volksrepublik im zweiten Halbjahr wieder deutlicher zugeht.
Vielen Dank, Uli, für deine Einschätzungen. Immer wieder spannend. Und Ihnen allen vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch. Tschüss.